Ja, guten Morgen. Wir haben uns vorige Woche ein bisschen mit dieser Einleitung des Porphyrius zu der aristotelischen Kategorienschrift beschäftigt. Und ich habe da als erstes betont, wie spezifisch die Sache ist, über die er da schreibt, also wie eng fokussiert er eigentlich mit seinem Thema ist im Vergleich zu der Vielfalt von Aspekten, die bei Aristoteles selbst da angesprochen sind. Er konzentriert sich eben ausschließlich auf diese sogenannten Prädikabilien, diese fünf verschiedenen Weisen, etwas über eine Sache zu sagen, unangesehen des Inhalts, der da über diese Sache ausgesagt wird, wo ich gesagt habe, Sie sollten ungefähr die Unterscheidung können und verstehen zwischen Prädikabilien, Kategorien und Transzendentalien. Nicht? Die Kategorien, das sind eben die allgemeinsten Begriffe, unter die man die Inhalte, die über etwas ausgesagt werden, zusammenfassen kann, und das endet bei 10 verschiedenen, die aufeinander nicht mehr reduzierbar sind. Die Transzendentalien, das sind Bestimmungen, die jeder Sache auf jeden Fall zukommen, egal was sie ist. Also egal was eine Sache ist, ist auf jeden Fall eine Sache, wenn sie diese Sache ist, und egal was es ist. Und da kann es noch andere geben, aber das ist dann nicht für uns so relevant, wie zum Beispiel, dass alles, was ist, gut ist und so. Das ist natürlich, kann auch als ein Problem dann aufgefasst werden. Und schließlich eben diese Prädikabilien, die eben die Art und Weise, verschiedene Arten und Weisen sind, wie man etwas über eine Sache sagen kann. Der andere Punkt war dann, dass ich Ihnen vorige Woche ein bisschen zu erklären versucht habe, worin das Interesse gerade an diesen Bestimmungen bestehen kann, an diesen Prädikabilien. Und da habe ich Sie vor allem hingewiesen auf Zusammenhänge mit der Rhetorik. In der Rhetorik, das muss man gar nicht erklärt bekommen, wenn man da ein bisschen nachdenkt, fällt einem das selber ein, dass das ein wichtiger Punkt vor allem in der Rhetorik ist. Weil es da ja genau darum geht, dass man, auch wenn man etwas klar und deutlich gesagt hat, also wenn man etwas so gesagt hat, dass es verstanden wurde und dass auch die Bedeutungen der Worte voll verständlich waren, trotzdem, gerade in der Überredungskunst oder so, es darauf ankommt, einen Spielraum wahrzunehmen, in dem, wie es jetzt eigentlich gemeint ist. Ne? Also wenn man sagt, die Schotten sind geizig, ne? Zum Beispiel, was das eigentlich, das kann benutzt werden, oder was weiß ich, die Kapitalisten sind böse, oder die, also weiß ich, diese ganze, in dem, was man Vorurteile nennt, die Art und Weise, wie man Vorurteile transportieren kann, das benutzt fast immer einen solchen Spielraum, der hinsichtlich der Art und Weise besteht, wie es eigentlich gemeint ist, wie das eigentlich über das Subjekt ausgesagt wird. Heißt das, die sind alle, oder heißt das, es gibt welche? Na, wenn er nur meint, es gibt welche, die geizig sind, die gibt es woanders auch. Ne? Warum sagt er das nicht gleich so? Und da ist es ganz wichtig zu sehen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen dem Aussagen einer bestimmten Eigenschaft über ein Subjekt, das etwas, was dem zukommt, so wie es auch irgendeinem anderen zukommen kann, oder ob es dem zukommt als ein Proprium in einen von diesen 4 verschiedenen Bedeutungen. So, dass es eben allen zukommt, oder so, dass es nur denen und keinen anderen zukommt, obwohl es nicht ihr Wesen ausmacht. Der sagt, die Schotten sind geizig, und sagt, wie kannst du sowas sagen und so. Und dann sagt er, naja, ich habe nicht gemeint, ihr Wesen, es ist halt einfach zufällig so. Aber woanders ist es nicht so, sagt er. Bei den Steirern ist es nicht so, dass die. Das sind freiwillige Menschen. Also, verstehen Sie, das ist in dem Zusammenhang ist das ganz außerordentlich wichtig, und es ist auch, spielt auch eine Rolle, habe ich gesagt, bei dem, was in der Rhetorik die Hauptbeschäftigung ist, nämlich dem Herausfinden, das sind der Mittelbegriffe, über die man dann das Argument aufbauen kann, dass man für den Schlusssatz, den man ja vorher weiß, sozusagen entwerfen möchte. Das ist ein großer Irrtum, dass man glaubt, in der Logik oder beim Schließen geht es immer nur darum, sowas zu können, wie daraus, dass alle Menschen sterblich sind und Sokrates ein Mensch ist, zu schließen, dass Sokrates sterblich ist. Das ist nicht die Sache, um die es geht. Das kann ja jedes Kind. Ne? Sondern die Kenntnis der Syllogistik spielt eine Rolle dafür, wie man es macht, dass man von dem Schlusssatz, den man schon entweder weiß, dass man den anderen nahelegen will, oder der in der Wissenschaft zum Beispiel eine Hypothese ist, den man als Hypothese aufstellt, und dann dafür die geeignete Argumentation oder in der Wissenschaft sagt man dann die geeignete Begründung zu finden. Das ist ja die Sache, worum es geht. Da gibt es diese, da gibt es so etwas Anekdotisches oder quasi, was einem das ganz gut klar machen kann. Eine Art von Witz, aber es ist nicht mein Witz, sondern das ist schon ein Witz, von einem berühmten Forscher, Ernst Kapp hat er geheißen, der über die griechische Logik und über die aristotelische Logik was geschrieben hat. Der hat eben mal in der Einleitung zu einem von seinen Büchern gesagt, der Witz kann ihm nie darin bestehen, dass man solche deduktive Schlüsse so quasi von oben nach unten vollzieht. Sondern die eigentliche Aufgabe ist immer die muss man sich so vorstellen, wie ein großer Clown einmal gesagt hat, dass er seine Witze oder seine Schmähs findet. Dem fällt auch nicht der Schmäh ein, sondern der macht das so, der stellt sich vor den Spiegel und lacht. Und dann denkt er sich, was davor gewesen sein könnte. Also das ist eigentlich, und da sieht man, wie schwierig es ist, nicht? Also wo die eigentliche Schwierigkeit liegt. Nicht? Zuerst lachen und dann herausfinden, was es gewesen sein kann, das mich dazu gebracht hat. Also da spielen diese Prädikabilien eine ganz wichtige Rolle. Aber, und eben auch in diesem, und was ist jetzt für die Rhetorik, ein Hauptbereich für die Rhetorik, heute würden wir sagen, die politische Rhetorik und die Werbung, das war natürlich immer schon so, aber vor allem das Rechtswesen. Nicht? Im Rechtswesen ist die Rhetorik eine entscheidende Disziplin. Aber, habe ich gesagt, in dem Kommentar des Boetius zu der Einleitung von Porphyrius wird auch noch ein ganz anderes Interesse besonders profiliert, und das ist das eigentlich philosophische, also nicht logische oder rhetorische Interesse, sondern das genuin philosophische Interesse. Diejenige Frage aufzunehmen und auch ernst zu nehmen, die Porphyrius absichtlich umgangen hat, nämlich nach dem Status der Allgemeinheiten, die ja alle diese Prädikabilien sind. Und da haben wir so quasi nur die Einleitung, also es handelt sich da um die letzten beiden von insgesamt 11 Kapiteln, die dieser Text hat. Und da haben wir zuletzt begonnen, diesen Text innerhalb dieses 10. Kapitels sozusagen die Outlines des Arguments, die er da gibt, ein bisschen zu verfolgen. Und Sie können sich erinnern, ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht, dass es auch ganz interessant ist, von welcher Art so ein Vorentwurf ist und was die Gründe dafür sind, dass die so eine große Rolle spielen, diese Vorzeichnungen des Arguments, die heute wieder sehr eine große Rolle spielen bei diesen Tafelprojektionen, nicht? Also bei so projektionsunterstützten Vorträgen. Da kann man das gut sehen. Das ist eigentlich die Situation, in der die auch immer waren, weil da ist jemand vor anderen Leuten gestanden, also vor Schülern oder sonst einem Auditorium und hat geredet und musste etwas tun, damit die sozusagen die Struktur, wenn das eine längere Sache war, sozusagen immer im Überblick haben. Und da hat man eben solche Outlines gegeben. Und heute macht man das mit diesen PowerPoint-Folien, die natürlich verschiedene Zwecke erfüllen können, aber hauptsächlich verwendet werden, um so einen aktuell mnemotechnischen Effekt zu erzielen. Und das ist ganz interessant zu sehen. Ich bin überzeugt, dass ich das auch wiederholen könnte. Ich habe das im vorigen Semester ein oder zweimal gemacht in einer Vorlesung, dass ich solche Elemente so einer Präsentation gegeben habe, ohne dass sie da war. Also nur mündlich. Und das wirkt auch. Und so hat das gewirkt. Also wenn ich zum Beispiel das so machen würde, dass ich sage, also passen Sie auf, sehen Sie da links oben, da steht und dann ist der Pfeil und dann werde ich das und das, dann hilft das auch schon sehr, als wenn ich nur so, wie ich das normalerweise mache, so von Anfang bis zum Ende durchrede. Und so einen Sinn haben diese Einteilungen auch. Und gerade weil sie diesen Sinn haben, ist es aber interessant zu sehen, wie formal das ist oder wie sehr das auch schon in den Inhalt greift. Und bei Boetius haben wir gesehen, dass dieser Vorblick schon was vom Inhalt aufnimmt, des Arguments. Also ich lese Ihnen das jetzt so ein bisschen kommentierend vor. Ich habe mir gedacht, ich werde dieses Stückel, ich habe einfach nicht die Zeit gehabt, das sozusagen in einen wirklich autorisierten Text, also ich meine, das ist schon der richtige Text, aber was ich Ihnen da vorlese, ist von einer englischen Übersetzung. Ich werde schauen, also da das ein vernünftiges lateinisches Original plus eine deutsche Übersetzung oder halt nur eine deutsche Übersetzung, wenn beides nicht gelingt, dann stelle ich das, was ich da jetzt benutze, so wie sie ist, also diese Ausschnitte, stelle ich auf dem Moodle ins Netz, damit Sie das nochmal nachlesen können. Also was er da gesagt hat, ganz am Anfang, das war eben die erste Unterscheidung, also in dem Vorblick noch. Alles, was überhaupt aufgefasst wird vom Geist, hat entweder eine Basis in der Wirklichkeit, wo es eben dann so ist, dass das, was da in der Wirklichkeit ist, konzipiert wird und vom Geist, im Geist sozusagen repräsentiert. Oder es hat kein Pendant in der Wirklichkeit, dann ist eben diese Repräsentation im Geist, also das, was da im Geist sozusagen der Unterschied ist. In meinem Geist ist es auch ein Unterschied, ob ich jetzt an die speziellen, weiß ich, an die Zahl der Füße oder an die Zahl, na sagen wir mal, an die Zahl der Füße des großen Mu denke. Oder ob ich mir überlege, ob das Blablabla immer dasselbe ist wie das Blabliblabla oder ob da manchmal auch wirklich entsprechende. So, das ist beides Unsinn und beidem entspricht nichts. Aber trotzdem ist mein Geist in einem anderen Zustand, wenn er über die eine Sache denkt. Und das meint er, nicht? Dass der Geist sozusagen auch, wenn das keine Basis in der Wirklichkeit hat, da im Geist ein anderer Zustand besteht, eine andere Repräsentation da ist, die aber dann eben nur ein leeres Bild ist, also eben kein Pendant hat. Und was ist jetzt ein Genus oder eine Art und so weiter? Sind die mehr so wie die von existieren? Haben die ein Pendant in der Wirklichkeit oder nicht? Und dann sagt er, sogar wenn sie, also wenn sie nicht existieren, dann ist es sowieso mal schlecht. Und wenn sie existieren, dann taucht aber wieder ein großes Problem auf, weil wenn sie existieren, sind sie dann materiell oder immateriell und so weiter. Und dann bespricht noch kurz die Frage, was ist, wenn sie immateriell sind, dass dann das Problem auftaucht, ob sie dann selbstständig als was Immaterielles existieren oder nur in Abhängigkeit von dem. Was übrigens die aristotelische Variante wäre, dass sie dann also zwar eine eigene Existenz haben, aber nur in Abhängigkeit von der Existenz von Körpern und so. Und dann sagt er, das ist aber nur sozusagen jetzt, um euch so quasi einen Begriff zu geben, davon, worum es sich da handelt. Und dann haben wir, glaube ich, aufgehört, genau an dem Punkt, wo er dann sozusagen sagt, und jetzt werde ich zeigen, wie man das löst, diese Art von Problem. Und das gehen wir jetzt noch einmal kurz durch, das ist ein Urtext für die. Was wir uns da jetzt anschauen, das ist in einer gewissen Weise eine Art von Urtext in der mittelalterlichen theoretischen Philosophie. Viel mehr noch als die zwei Texte, auf denen er aufbaut, das die Kategorien selbst und der Kommentar oder die Einleitung des Porphyrios. Also er beginnt dann seine eigentliche Argumentation damit, dass er sagt, die Gattungen und die Arten existieren, also entweder als Substanzen, als eigene Substanzen, oder sie sind nur von unseren Gedanken hervorgebracht. Und dann sagt er, aber nimmt er die Konklusion vorweg, sie existieren nicht. Sie können gar nicht existieren. Das kann auf folgende Weise gezeigt werden. Also das Argumentationsziel vorausgeschickt. Sein erstes Argument, sein erster Gedanke läuft so. Alles, was überhaupt den Anspruch erheben kann, allgemein zu sein, das heißt, eine Gemeinsamkeit vieler Dinge darzustellen, und das sind ja sowohl die Arten wie die Genera, kann eine Einheit sein. Eine Unity heißt es hier. Denn das, was mehreren Dingen gemeinsam ist, und insbesondere wenn es in seiner Vollständigkeit in diesen mehreren Dingen existieren soll, kann nicht sozusagen als es selbst nur ein einziges sein. So, es ist aber so, dass egal wie viele Arten einer Gattung es gibt, die Gattung sozusagen eine ist in allen diesen Arten. Also die Gattung Lebewesen ist in allen Arten. Also jedes Lebewesen ist nicht, was er meint, ist das, dass dieses Gemeinsamsein besteht nicht darin, dass die eine Art von der Gattung das hat und die andere hat das und die andere hat das. Also jedes sozusagen nur einen Teil hat. So wie wenn ich die Gattung wäre und irgendwelche Arten gibt es und die eine hat den Fuß von mir und die andere hat den Kopf oder so. Also sozusagen das Verhältnis von Gattung zu Art ist so, dass die Gattung sich sozusagen ja in jeder Art als Ganze realisiert und nicht nur als ein Teil davon. Also daraus folgt aber, dass die Gattung eben keine Einheit sein kann, weil es unmöglich ist, für eins und dasselbe sozusagen auf verschiedene aufgeteilt zu werden. Und daher kann es nicht eine Einheit sein, die Gattung, und daher kann es überhaupt nicht sein, denn, und jetzt kommt der Bezug auf diese Transzendentalien, denn alles, was ist, ist eines. Ja? Also das ist ein Argument, das benutzt sozusagen den transzendentalen Status der Einheit. Alles, was überhaupt ist, ist eins, und daher kann etwas, von dem wir zeigen können, dass es seinen Zweck sozusagen gar nicht erfüllen kann, wenn es eines ist, nämlich das Gemeinsame von allen denen zu sein, daher kann das überhaupt nicht existieren. Und dasselbe kann man von den Arten sagen. Natürlich kann man dasselbe auch von den Arten sagen. Also das kann man nicht nur von den Gattungen in Bezug auf die Arten sagen, sondern es ist völlig klar, dass man das auch von den Arten selbst sagen kann, weil es ja für alle Arten immer sozusagen Unterarten gibt, zu denen sie sich wie eine Gattung verhalten, und auch für die es keine Unterarten gibt, gibt es noch immer die Individuen, die dieser Art angehören. Und dieses Problem mit der Verteilung oder mit der Aufteilung stellt sich dann in genau derselben Weise. Wenn wir aber jetzt annehmen, dass trotzdem die Gattungen und die Arten existieren, dann können wir das nur um den Preis, dass wir annehmen, sie existieren als Vielheiten. Das führt aber natürlich in einen unendlichen Regress, das ist ganz klar, weil dann, das kann nicht sein, wenn sie als Vielheiten existieren. Also dann müsste man zu jedem Genus und so, dann kann es sozusagen keine obersten Gattungen geben. Da hat also mal eine Alternative ausgeschöpft. Das heißt, sie können nicht existieren, weil sie nicht als Einheit existieren können. Und dann hat er entwickelt ein Argument, dass er sagt, wenn sie trotzdem existieren sollten, dann müsste das als Vielheit sein. Aber als Vielheit ist natürlich genau wieder der, der Zweck nicht mehr, erfasst, ein anderer Zweck nicht mehr erfasst, den der Begriff der Gattung spielt, nämlich eines zu sein, was im Verschiedenen gleich ist. Also da hat er sozusagen eine Stufe abgeschlossen und dann geht er wieder und dann geht er wieder zurück auf das erste Horn dieses Dilemmas und sagt, gut, okay, was ist jetzt, gibt es irgendeinen Weg, die Gattung trotzdem als sozusagen Einheit aufzufassen? Dann müsste es aber so sein, dass wenn man sie als Einheit auffasst, dass sie dann eben gerade nicht das Gemeinsame einer Anzahl verschiedener Dinge oder verschiedener Arten sein kann. Und dann zerlegt er den Begriff des Gemeinsamseins in drei verschiedene Bedeutungen. Dann unterscheidet er drei verschiedene Bedeutungen, die es geben kann von Gemeinsamsein. Also der erste Sinn von Gemeinsamsein ist eben, dass sich etwas unter verschiedenen anderen Dingen aufteilt. Also das ist so, wie ich das vorher in Bezug auf meinen Körper beschrieben habe oder wie man halt andere Sachen aufteilt, eine Torte oder sowas, wo der eine sagt, naja, ich will aber nur das Marzipankugel oben drauf oder so. Ne? Dann ist aber nicht dasselbe in verschiedenen. Ne? Dann kann etwas in dem Sinn mehreren verschiedenen gemeinsam sein, dass es den verschiedenen Dingen zu verschiedenen Zeiten gehört oder gemeinsam ist. Da bringt er ein scharfes Beispiel, also das eben sozusagen wirklich noch den antiken Background aufleuchten lässt, wie zum Beispiel ein Sklave oder ein Pferd. Also was er da meint ist, aha, du musst in dein Haus was reparieren, okay, borg dir meinen Sklaven. Ne? Oder du hast was zu tun am Feld, also dein Pferd ist krank, borg ich dir mein Pferd. Ne? So, in dem Sinn, ein und dieselbe Sache, zu verschiedenen Zeiten gehört sie verschiedenen. Oder eben dieses, was man heute mit diesen kleinen Autos, Carsharing, nicht? Das ist sowas, gell? Zu verschiedenen Zeiten, verschiedenen Leuten. Und dann gibt es noch die interessante Möglichkeit, dass es einer Vielzahl von Dingen tatsächlich zu ein und derselben Zeit gemeinsam ist, und zwar als eine Einheit gemeinsam ist, aber nicht in dem Sinn, dass es eine Bestimmung dieser Dinge wäre, denen es gemeinsam ist. Das ist ein ganz hübsches Beispiel, so wie zum Beispiel eine Show oder ein Theaterstück, ne? Das, oder meine Vorlesung, die, an der Sie alle teilhaben, die für Sie alle ja, sozusagen gemeinsam ist, wo auch kein Unterschied, im Grund kein Unterschied besteht, wie das, was ich sage, sozusagen jedem von Ihnen präsent ist, das ist für jeden oder jede dasselbe. Aber es ist eben genau das nicht, was man von den Genera und von den Spezies haben will, eine Bestimmung jener Sache selbst, denen es gemeinsam ist, sondern sie stehen, wie man sagen würde, also das kann man dann natürlich sehr differenzieren, in einer äußerlichen, in einer externen Beziehung zu diesem Gemeinsamen. Aber eine Gattung kann eben in keiner dieser Weisen, sagt er, die kommen alle nicht in Frage, ihren verschiedenen Arten gemeinsam sein. Denn sie muss ihnen eben so gemeinsam sein, dass nicht nur das Ganze dieser Gattung in der Art oder eben das Ganze der Art in den Individuen realisiert ist, sondern auch einen Beitrag zum Wesen dieser Sache, der sie gemeinsam ist, leistet, also eine wesentliche Bestimmung darstellt. Daher, ich folgere, wenn Gattungen und Arten weder eine Einheit noch eine Vielheit sein können, dann ist es offensichtlich, dass Gattungen einfach nicht existieren, ja? Dass Gattungen einfach nicht existieren. Und dann kommt ein Nachsatz, der ganz charakteristisch ist, der sagt, also ich lese das in diesem Englischen vor, and the same must be true of the rest. Und das gilt auch von allen den anderen, also von den anderen Vieren, ne? Also von den Arten, Differenzen, Akzidenzien und Propria. Das ist ein wichtiger Satz, das ist ein kleiner Nachsatz, weil er eben klar macht, dass die alle auf einer und derselben Ebene hier behandelt werden können. Nämlich alle können als Allgemeinheiten behandelt werden. Das ist sehr wichtig, diese Identifikation dieser gemeinsamen Ebene. Das müssen Sie sich merken, dass das bei dem Boetius ein wichtiger Punkt ist in seiner Argumentation, dass jedes Argument, das er hier in Bezug auf den Begriff Gattung führt, auch auf den Begriff Spezies und, wie er hier sagt, auch auf die anderen drei anwendbar wäre. Die Alternative dazu wäre eben, also jetzt würde man sagen, also müssen wir eigentlich zugeben, obwohl wir das von Anfang an vielleicht gar nicht so wollten, dass eben die Genera, die Spezies und so weiter, die anderen Prädikabilien, ganz einfach nur Begriffe sind. Und jetzt greift er zurück auf etwas, was er in der Vorankündigung, in der Outline gesagt hat. Nun ist es also eben so, dass jedes, alles was bloß ein Begriff ist, also eben entweder seinen Ursprung und seine Grundlage in einem wirklichen Objekt hat, oder, also, dass jede Allgemeinheit sozusagen ihren Ursprung in einem Objekt hat, und zwar entweder so, wie das Objekt ist oder so, wie es nicht ist. Also sozusagen einen richtigen Ursprung hat oder sozusagen einen falschen Ursprung. Denn ein Begriff kann nicht von überhaupt keinem Objekt herkommen. Also das ist sozusagen, was adressiert er hier? Hier adressiert er sozusagen das Scheinbild, das Druckbild, nicht? Unter anderem auch das Simulacrum. Ich sehe den Ferrari auf mich zufahren, kurz vor mir stehen bleiben, den jungen Mann aussteigen und sich vor mir höflich verneigen und mir den Schlüssel geben und wie er zu mir sagt, und jetzt gehört er Ihnen. Nicht? Und jetzt ist eben die Frage, ob das wirklich passiert ist oder ob das die Folge einer Projektion auf eine Leinwand war oder einer Laserprojektion oder sowas. Nicht? Und also die Vorstellung, es gibt immer ein Objekt, sozusagen, aber die Frage ist, ob das richtig, das richtige Objekt ist, nicht? So quasi. Das meint er hier. Also ist es eben so, wenn sie schon nicht existieren, aber wir von ihnen Repräsentationen haben, sozusagen bestimmte Vorstellungen haben, zum Beispiel auch Vorstellungen, obwohl sie hier auf einer Ebene behandelt werden können, von den besonderen Differenzen, die es zwischen ihnen gibt, also der Differenz zum Beispiel zwischen der Differenz und dem Proprium oder sowas, so müssen wir jetzt eigentlich, schließen, dass wenn sie da schon nicht existieren, man sich mit dieser Sache besser gar nicht weiter beschäftigt. So, jetzt ist er sozusagen zweimal an ein Dead End gekommen. Ne? Also zuerst hat er eben ausgeschlossene Möglichkeiten, zu, entweder als Einheit oder als Vielheit und so weiter zu existieren. Und dann überlegt er nochmal, was ist, wenn wir zugeben, dass sie eben sozusagen nur als, aber es gibt nichts anderes, sagt er dann, als entweder existieren sie auf der Basis von was Wirklichen oder sie existieren nicht auf der Basis von was Wirklichen und dann sind sie eben nur Druckbilder und dann ist es besser, man beschäftigt sich nicht damit, so wie es auch besser ist, nicht zu versuchen, in den Ferrari einzusteigen, wenn das nur eine Projektion gewesen sein sollte oder so. Nicht? Weil dann zerreißt man die Leinwand oder haut sie irgendwo an oder was, nicht? An der Projektionsfläche. Und dann geht das noch einmal an. Und jetzt zieht er sozusagen noch eine Möglichkeit zu erklären, was sie eigentlich sind. Jetzt kommt der Gedanke, der für ihn spezifisch ist. Also bis jetzt hat er noch immer, wie man so sagt, eine aporetische Überlegung entfaltet. Ja, wissen Sie, was das ist? Eine aporetische Überlegung. Ja, ne? Das wird, man zeigt sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten in einer Serie von Alternativen auf und schaltet dann eine nach der anderen aus, sozusagen indem man Widersprüche aufzeigt, die sich da ergeben. Ne? So, also das ist ein Überlegungsverfahren, das auch bei Aristoteles die ganze Zeit immer schon geübt wird. Das ist eine aporetische Diskussion. Das sind die aporetischen Diskussionen, die immer wieder in eine Sackgasse führen und einen dazu bewegen, sozusagen immer tiefere Grundannahmen in Frage zu stellen. Ne? Also man kommt in eine Sackgasse, aus der es keinen Ausweg gibt, und dann ist ihm immer die Folgerung, also muss ich noch weiter zurück, um noch etwas, was ich bisher für sicher gehalten habe, sozusagen zu virtualisieren und in Frage zu stellen. Und so geht er hier jetzt auf etwas, auf eine Ebene zurück, wo man am Anfang glauben würde, nein, das kann doch nicht die Lösung sein, aber wo er so quasi seine, wo er glaubt, zumindest seine Lösung gefunden zu haben. Meine Ansicht, sagt er dann, ist nämlich die folgende, dass es eben in Wirklichkeit nicht so ist, dass wenn ein Begriff in einer unrichtigen Weise von einem Objekt abgeleitet ist, er auf jeden Fall für sinnlos und falsch betrachtet oder gehalten werden muss. Wobei unrichtige Weise heißt, dass er es eben nicht so wiedergibt, wie es ist. Also die Alternative, die er gerade vorher behandelt hat, war ja die, dass er gesagt hat, also alles, was nur als Begriff existiert, dem könnte man auch noch irgendwie eine Art von Existenz zubilligen, unter der Voraussetzung, dass es wenigstens von etwas Wirklichen in der Art und Weise herstammt, dass es damit übereinstimmt, mit diesem Wirklichen. Dass es dieses Wirkliche wenigstens in einer entsprechenden, adäquaten Weise wiedergibt und nicht sozusagen nur als ein Druckbild wiedergibt. Und jetzt sagt er, aber das, jetzt sagt er so quasi nichts anderes, aber das ist keine wirklich vollständige Alternative. Da gibt es nämlich noch eine mögliche Abschattierung in den verschiedenen Fällen, wo wir sagen, das stimmt in einer, das ist in einer nicht übereinstimmenden Weise, nicht in einer sozusagen die Wirklichkeit wiedergebenden Weise von der Wirklichkeit abgeleitet. Und das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Punkt und das wird auch in allen Philosophiegeschichten sozusagen als ein interessantes Argument, wenn auch nicht ein schlagendes Argument, betrachtet. Denn, sagt er, und das ist natürlich auch in der Argumentation selber und nicht nur in der Schlussfolgerung, zu der er kommt, ein Mangel oder ein Fehler, also das ist schon mangelhaft, aber es ist sehr interessant. Er sagt, denn, wenn wir so eine Vorstellung dann haben, und wir sagen, sie ist falsch, dann meinen wir damit, dass es eine falsche Annahme ist, dass es ein falscher Glaube ist, dass es eine falsche Meinung ist. Und eine falsche Meinung zu haben, setzt immer voraus, so wie bei einem falschen Satz, dass das etwas Komplexes ist, in dem die Teile, die dieses Komplexe hat, auf unrichtige Weise zusammengesetzt sind. Also eben nicht so zusammengesetzt sind, wie die entsprechenden Elemente in dem Sachverhalt oder in dem Objekt zusammengesetzt sind. Also er sagt ganz einfach, unser Urteil, dass etwas falsch ist, ist eigentlich immer das Urteil, dass etwas nicht auf die richtige Weise zusammengesetzt ist. Da kann er sich zurückbeziehen, natürlich auf Aristoteles, aber durch Aristoteles hindurch, sogar bis auf Plato, diese berühmten Beispiele, mit dem Theaetetos sitzt oder Theaetetos fliegt. Nicht? Das ist eben genau nicht deswegen falsch, weil es kein Sitzen oder kein Fliegen gibt oder keinen Theaetetos gibt, sondern Theaetetos fliegt ist eben deswegen falsch, weil Theaetetos und Fliegen nicht richtig zusammengesetzt sind. Hingegen ist Theaetetos sitzt richtig zusammengesetzt, wenn der Theaetetos gerade sitzt und nicht sozusagen vielleicht wirklich gerade ins Flugzeug eingestiegen ist. Aber sogar dann kann er ja sitzen. Also wenn er nicht nur einen Stehplatz ergattert hat oder so. Also verstehen Sie, was er da meint? Er adressiert sich hier an etwas in dieser Auffassung von Falschheit. Er adressiert sich an etwas, was eigentlich außerhalb des Einzugsbereichs dieses Textes liegt, nämlich an die Schrift Perihermeneas von Aristoteles über den Satz, wo erklärt wird, was ein Satz ist und was die Wahrheit und die Falschheit von Sätzen eigentlich sind, und holt seinen Begriff der Falschheit von dort her. Wo Falschheit, dort Zusammensetzung, und zwar unrichtige Zusammensetzung. Aber wenn die Unangemessenheit einer Vorstellung, die wir auf der Grundlage sozusagen eines äußeren Objekts bilden, gar nicht darin besteht, dass wir irgendwas falsch zusammensetzen, sondern bloß, er drückt das so aus, eben nicht durch Zusammensetzung, sondern durch Teilung zustande kommt, durch Abtrennung, ein Wort, das hier auch steht, ist Abstraktion, zustande kommt, dann ist das ein anderer Fall. Dann ist das eigentlich nichts Falsches, sondern dann müssen wir sozusagen zwischen getreu und falsch sozusagen eine Zwischenstufe bilden und sagen, es ist halt nicht übereinstimmend. Es gibt es nicht als das, was da wirklich ist, wieder. Ja? Aber wir haben noch nicht unbedingt einen Grund zu sagen, es ist falsch. Verstehen Sie, der Gegensatz, den er aufbaut, ist, den könnten Sie vielleicht am besten verstehen, wenn Sie sagen, Unangemessenheit, ja, also Inadäquatheit, und in der Inadäquatheit, er sagt, wir können nicht einfach sagen, dann ist es falsch, sondern wir sollten einen allgemeineren Begriff hier verwenden, wenn wir sagen, es stimmt nicht damit überein, so einen Begriff wie Inadäquatheit, und in der Inadäquatheit sollten wir zwei verschiedene Sachen unterscheiden, die richtig gehende Falschheit, wo wir von etwas, das so und so ist, sagen, dass es nicht so und so ist, oder wie Aristoteles sagt, von etwas, das nicht so und so ist, sagen, dass es so und so ist. Da haben wir dann immer Zusammengesetztheit. Oder es gibt die Inadäquatheit als bloße Abstraktion, wo wir einfach nur eine Vorstellung bilden, die einfacher ist und simpler ist und überhaupt nicht zusammengesetzt ist, ausgehend von dem, was das wirkliche Objekt ist. Und dann, und dafür bringt er ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es dafür noch sehr, sehr viele andere Beispiele gäbe, also ob man das überhaupt ein Beispiel nennen kann. Aber das, was er hat, ist schlagend, das ist sehr überzeugend. Und das ist das Verhältnis der geometrischen Objekte zu den Körpern, an denen sie auftauchen. Das ist auch eine Argumentation, die es bei Aristoteles schon gibt oder so, aber sozusagen die minderdimensionalen geometrischen Objekte wie Linien. Die Linie selbst existiert nicht als etwas Eigenes, also zum Beispiel an der Kante eines Würfels, sondern was da wirklich existiert, ist nur der Würfel. Und die Linie ist nur etwas, was wir abstrahieren von dem Würfel. Nimmt man den Würfel weg, ist auch die Linie weg. Also die existiert nicht dort als was Eigenes. Es gibt keine Linien, die da so einfach... Immer ist irgendein Körper da, der ist vielleicht extrem dünn oder zart oder fein oder sowas. Also das führt uns ja in eine eigene Gruppe von Problemen. Aber prinzipiell ist es eben so, dass geometrische Objekte wie Ebenen oder Linien im Vergleich zu den Körpern, von denen her ihre Vorstellung gewonnen wird, nicht selbstständig an denen existierende sind, also nicht so wie zum Beispiel die Körper, indem man den Körper zerlegen kann, sofern das wieder ganze Körper sind, also den Pfirsich in den Kern und in das Fleisch und in die Haut und so weiter. Aber diese sozusagen, aber die Linie selbst, sozusagen die äußerste oder die äußerste Oberfläche, die die Haut abschließt, die Haut hat, die existiert nicht, die Haut existiert, aber die hat noch eine Mehrdimensionalität. Ne? Und da sagt er, das ist eine Möglichkeit, sich vorzustellen, dass sozusagen etwas existiert, was eigentlich nur als Vorstellung im Geist existiert und was sozusagen ein Pseudo- oder Halbpendant in der Wirklichkeit hat, mit dem es nicht übereinstimmt, aber auf das es eindeutig bezogen werden kann. Und zwar nicht in einem Verhältnis der Übereinstimmung, sondern, wie gesagt, in einem Verhältnis der Abstraktion. Also ich lese Ihnen da jetzt noch eine kleine Stelle vor, wo er sagt, daher soll eigentlich niemand sagen, dass unsere Vorstellung von einer Linie eine falsche Vorstellung ist, deswegen, weil wir sie als etwas betrachten, was von dem Körper verschieden ist, obwohl sie ja in Wirklichkeit nicht von dem Körper verschieden existieren kann. Wir haben trotzdem recht, wenn wir sie als etwas betrachten, was von dem Körper verschieden ist, weil sie eben eine Abstraktion von dem Körper ist. Hingegen, wenn, also eine bestimmte Art von Aussagen, die wir dann darüber machen würden, die ist natürlich, die muss sozusagen sehr sorgfältig, Aussagen, die wir über Linien machen, müssen sehr sorgfältig erwogen werden hinsichtlich der Existenzansprüche, die damit einhergehen. Also, Dinge dieser Art existieren in den körperlichen und in den sinnlich wahrnehmbaren Dingen und sind aber zugleich als unabhängig von den sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften dieser Dinge konzipierbar und ihre besondere Natur kann also davon unterschieden werden. Und sie haben trotzdem sozusagen dann in diesem Sinne eine eigene Existenz. Daher kann der Prozess der Konzeption, des Verstehens, des Begreifens, der Erfassens ja, von Gattungen und Arten so verstanden werden, dass er Abstraktion involviert, also ein Abstraktionsprozess von der Ähnlichkeit zwischen den Individuen, in denen sie existieren, aber in denen sie eben nicht als diese Selbstständige existieren, als dass wir sie begreifen. Also existieren diese Sachen nur in Individuen, können aber als, und jetzt sagt er Universalien, als Allgemeinheiten verstanden werden. Da fällt jetzt dieses Wort, das dem Ganzen sozusagen dann über bis zu unserem heutigen Tag sein Profil gibt, dieser Fragestellung, das Wort Universalien für Allgemeinheiten. Und man darf nicht glauben, dass eine Art oder eine Gattung was anderes ist als ein Konzept, eine Konzeption, die abgeleitet ist von der wesentlichen Ähnlichkeit zwischen numerisch verschiedenen individuellen einzelnen Dingen oder dass eine Gattung etwas ist, was abgeleitet ist von der Ähnlichkeit oder der Übereinstimmung zwischen so und so vielen verschiedenen Arten. Diese Ähnlichkeit kann nur mit den Sinnen wahrgenommen werden, aber der Abstraktionsprozess führt dazu, dass wir dann sozusagen zu einer eigenen Art von Entität, also dass wir sagen können, in diesem Sinn existieren sie doch. Haben Sie das ungefähr überblicken können, das Argument? Also der wichtige Punkt ist in dem eigentlichen, in seinem positiven Kernargument, ist der wichtige Punkt, dass er hier nicht nur aporetisch vorgeht, sondern dass er jetzt an einem bestimmten Begriff sozusagen eine positive Variante oder eine positive Facette entdeckt, nämlich an dieser Vorstellung des Nichtübereinstimmens. Nichtübereinstimmen lässt noch offen die Möglichkeit zwischen Falschheit im Sinne der falschen Meinung, des falschen Satzes, wo immer eine Zusammensetzung impliziert ist, und auf der anderen Seite der Abstraktion. Das Abstrahierte ist immer auf einer anderen, möchte man sagen, ontologischen Ebene als das, wovon es abstrahiert wird und insofern kann es nicht damit übereinstimmen, aber es entgeht sozusagen dem Vorwurf, sozusagen den Status einer falschen Behauptung sozusagen zu haben. Da steht unausgesprochen dahinter, kommt darauf an, was man damit macht. Ne? Also über die Sache selbst kann man noch nicht ein Urteil fällen, dass das auf jeden Fall falsch ist. Aber es ist natürlich klar, dass es gefährlich ist, mit solchen Dingen zu hantieren. Ne? Weil man darüber in einer besonderen Weise reden muss, nämlich so, dass man nicht falsche Existenzansprüche damit verknüpft. Aber also das ist ein eigenes positives Argument, Abstraktion von Ähnlichkeit erlaubt es sozusagen zu sagen, welchen besonderen Status diese Universalien haben. Und vorausgeht so eine aporetische Diskussion. Und natürlich diese verschiedenen Glieder in dieser aporetischen Diskussion, diese verschiedenen Sackgassen, die es da gibt, das sind alles die Gassen, die da durchmarschiert worden sind, asphaltiert, mit Kopfsteinpflaster belegt, wo die Leute ausgerutscht sind und an die Wände angestoßen sind, das ganze Mittelalter hindurch in der Auseinandersetzung mit diesem Universalienproblem. Das Argument des Boetius selbst, das ich Ihnen da jetzt vorgelesen habe, das wird bei dem Flasch in dem anderen Buch wiedergegeben und dargestellt. Also da gibt es ja nicht nur dieses, was da unsere Pflichtlektüre beinhaltet, sondern da gibt es ja auch noch ein dickeres Buch, das heißt das philosophische Denken im Mittelalter. Und dort in dem Boetius-Kapitel können Sie das dargestellt finden. In diesem Buch, das wir hier haben, da gibt es auf den Seiten 127 bis 132 einen Gedanken. Das ist ein anderer Gedanke, der ist ganz anders orientiert, aber in dem finden sich Reflexe davon. Also lesen Sie das mal und versuchen Sie dort sozusagen die Stellen zu finden auf diesen fünf Seiten, 127 bis 132, von dieser Überlegung, die ich Ihnen jetzt skizziert habe. Wie gesagt, die werden dann versuchen, also in irgendeiner Form kann ich ja den Text, schlimmstenfalls ist das halt nur dieser englische Auszug, den ich mir da irgendwo organisiert habe, ins Netz zu stellen, dann können Sie das nochmal durchschauen und vielleicht mit dem Herrn Zierngast in so einer Tutoriumssitzung noch einmal besprechen. Es gibt da so ein Buch, das kann man auch benutzen, ich schreibe da, ja, habe ich versprochen, noch verschiedene Arten von Büchern in so Listen zusammen, von einem gewissen Heinzmann, das heißt Philosophie des Mittelalters, im Kohlhammer Verlag, in so einer Studienbuchserie, und der hat auch auf den Seiten 98 bis 101 gibt es da eine Rekonstruktion dieses Gedankengangs von Boetius. Für uns im Prinzip ist wichtig zu sehen, wie er hier eine selbstständige Frage herausarbeitet, eben genau diese Frage, die in der Verfolgung dieses Motivs, das der Porphyrius selber nicht sich zugetraut hat, eine selbstständige Frage, die dann in der gesamten mittelalterlichen Philosophie immer wieder als zentrale Frage auftaucht. Das sogenannte Universalienproblem. Das ist sozusagen das Universalienproblem. Wenn auch die Standardalternativen, die Terminologie, in der das heute besprochen wird, das Gegensatz zwischen Universalienrealisten und Nominalisten, diese Terminologie und die Benennung Universalproblem sich erst so im 13., 14. Jahrhundert heraus also verfestigt haben. Und das Problem natürlich als Problem schon bei Aristoteles existiert, und die Lösung des Boetius hat auch viel Ähnlichkeit mit den aristotelischen Überlegungen dazu. Also das Charakteristische ist aber, dass es hier gefasst wird als das Problem der Allgemeinheiten als solche, quer zu den Unterscheidungen von Gattung, Art, Differenz. Das ist der wichtige Punkt. Alle Argumente, die er hier entwickelt, betreffen alle diese fünf Bestimmungen in der gleichen Art und Weise. Es geht um das, was ihnen gemeinsam ist. Auch wichtig ist zu sehen, dass eigentlich das Wort Begriff nicht wirklich terminologisch vorkommen. Was Sie sich merken sollten, und das geht auch so, wenn Sie mir jetzt zugehört haben und sich was notiert haben, oder wenn Sie sich nochmal anhören von der Aufzeichnung, also Sie müssen außer diesem einen Dings da in dem Flasch-Buch, in unserem Buch, diese fünf Seiten, Sie müssen nicht eine von diesen anderen Sachen lesen. Es geht wirklich nur darum, dass Sie, was Sie sich merken sollen, die groben Alternativen, in denen er diese Aporie entfaltet, existieren oder nicht existieren, Einheit oder Vielheit, materiell oder nicht materiell, ne, das müsste man sozusagen anordnen können, in welchen Reihenfolgen, in Übereinstimmung mit etwas Raum oder nicht in Übereinstimmung, und dann am Schluss diese Unterscheidung von zwei Arten des Nicht-Übereinstimmens, richtige Falschheit gegenüber der Abstraktion, aber dann auch zum Beispiel, wenn etwas nicht materiell existiert, selbstständig oder nicht selbstständig, nämlich von einem Träger abhängig und so weiter. Also das eine, was daran interessant ist, eben ganz einfach die Allgemeinheit der Fragestellungen. Nicht nur Arten und Gattungen, und so fehlen natürlich in diesem Konzept manche Differenzierungen, die es bei Aristoteles selbst gibt, also diese Differenzierungen zwischen erster und zweiter Substanz und anderen Kategorien. Hingegen, was schon sehr stark da ist bei ihm, das habe ich jetzt nicht so herausgearbeitet, ist die Konstellation, in der er eigentlich denkt, die ist zwischen dem Wort, der von dem Wort bezeichneten Allgemeinheit und der konkreten Sache. Das merkt man stärker in dem Kommentar, den Boetius selber zu den Kategorien des Aristoteles geschrieben hat, also der nicht zu dem Porphyrius seiner Einleitung, sondern direkt zu dem Text des Aristoteles ist, wo er sagt, wo er den Aristoteles beim Wort nimmt, so quasi, und sagt, das ist hier jetzt die Schrift, die Kategorienschrift, wo es um die einzelnen Worte geht. Ich habe Ihnen das ja, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, in den Kategorien geht es um die einzelnen Worte, nicht um die Sätze, nicht um die Schlüsse. Aber der Boetius sagt so, das ist hier die Schrift, wo es um die Worte geht und nicht um die Sachen. Das ist eine interessante Drehung, sozusagen. Wenn der Aristoteles sagt, hier geht es nur um die Worte, dann meint er nicht primär, dass es nur um die Worte und nicht um die Sachen geht, sondern meint er, es geht nur um die Worte als Worte und nicht, sofern sie in ganzen Sätzen oder in Schlüssen vorkommen, über die Bedeutung des Wortes für sich allein genommen. Aber der Boetius, der dreht es schon so, dass er sagt, das ist eine Schrift, da geht es um die Worte, nicht um die Sachen. Und von da aus können wir jetzt so ein bisschen mit einem Ferngucker sozusagen ein bisschen vorausschauen auf gewisse Diskussionen, die wir jetzt dann nicht mehr so im Einzelnen nachvollziehen werden. Was sozusagen aus diesem Boetius-Kommentar geworden ist. Da gibt es zum Beispiel, schauen wir jetzt ein paar Jahrhunderte voraus, ins frühe 9. Jahrhundert, zu einem Typen, das ist ein gewisser, jetzt weiß ich gar nicht, was dem sozusagen sein Name in irgendeiner normalen Sprache wäre, Fredigisius, also Fredi. Fredi von Tours. Also Fredi von Tours, das war ein Schüler des uns schon bekannten Alcuin. Und von diesem Fredigisius, da gibt es einen Text, der heißt De Substantia Nihili et Tenebrarum. Über die Substanz des Nichts und der Dunkelheiten. Nicht? Oder, ja, so. Über die Substanz des Nichts und der Finsternis. Und der fragt sich da, der ganze Text ist schon ausgelöst von der Frage, was ist denn da der Gegenstand, den das Wort Nichts bezeichnet? Es muss etwas bezeichnen, sagt er, weil Gott kein Wort überflüssig geschaffen hat. Also das tritt jetzt ein bisschen an die Stelle von dem, dass Boetius gesagt hat, welche Vorstellung immer wir haben, es gibt immer ein Objekt, mit dem sie korreliert werden kann. Die Frage ist nur wie. Ob sie mit dem so korreliert werden kann, dass da eine Kongruenz besteht und wir sozusagen einen genetischen oder sonst einen Übereinstimmungszusammenhang rekonstruieren können, der uns nach gewissen Standards befriedigt, oder ob das eben nicht geht. An der Stelle, wo Boethius diese Überlegung hat, da steht bei dem Fredegisius, also da sehen Sie schon, das ist sozusagen die christliche Variante, aber es läuft natürlich dann schon auf was anderes hinaus, da steht bei dem, Gott hat kein Wort sozusagen überflüssigerweise geschaffen, also muss es irgendwas geben, was von diesem Wort nichts bezeichnet wird. Aber was ist der Status dieses Gegenstandes? Das kann ja wohl nicht ein Gegenstand wie alle anderen sein. Das Nichts ist ein Gegenstand eigener Art. Und da verweist er auf die Rolle, die das Nichts in einem ganz konkreten Zusammenhang spielt, nämlich in dem, wo es heißt, Gott schuf die Welt aus dem Nichts. Sozusagen, das Nichts ist die Antwort auf die Frage, woraus hat Gott die Welt geschaffen? Aus dem Nichts. Und da neigt er eben dazu zu sagen, die Substanz, nicht, das Buch heißt ja die Substanz des Nichts und der Finsternis, dass man von einer Substanz des Nichts zwar nicht völlig unabhängig sprechen kann, also man kann nicht einfach sagen, es existiert das und das und das und das Materiellen und die Nichtmateriellen und alle diese ganzen Sachen geschenkt und noch eine Sache dazu, nämlich das Nichts. Das geht nicht, dass man das so sagt, sondern wenn man von der Existenz des Nichts spricht, muss man sich auf einen ganz bestimmten Kontext beziehen. Nur dort, nur in diesem Kontext, nämlich der Schöpfung, kann man von einer Substanz des Nichts sprechen. Das ist natürlich jetzt nicht, wirklich nicht mehr parallel, aber man muss es in Beziehung setzen zu dieser Idee, die Existenz der Linien als was Eigenes, ne? Immer nur unter Referenz darauf, dass da ein bestimmtes körperliches Szenario da sein muss, von dem sie abstrahiert sind. Das ist schon so eine typische Frage dieser frühmittelalterlichen Philosophie, 9. Jahrhundert. So, also vom Wort, was für eine Beziehung, wenn wir die Wörter so von den Sachen trennen, dass wir sagen, die absolute Macht und Willkür Gottes, ja, auf den Punkt werden wir nochmal kommen, ist für die Existenz der Wörter verantwortlich, welche Art von Beziehung erlaubt es uns dann überhaupt zu unterscheiden zwischen den Wörtern, die sich außerdem noch auf irgendwelche anderen Sachen beziehen und nicht nur aus diesem Akt der göttlichen Schöpfung einer Sprache oder zur Verfügungstellung einer Sprache resultieren, sondern eben auch noch eine bestimmte Relation, Aussagekraft in Bezug auf so sonst auch noch existierende Sachen haben. Also das ist so eine ganz typische Fragestellung. Was in dieser Fragestellung total in den Hintergrund getreten ist, überhaupt gar nicht vorkommt bei ihm mehr, das ist die Differenzierung von Allgemeinheiten in Arten, Gattungen und so weiter. Also über das Wort Mensch zum Beispiel sagt er, was ist das? Das ist eine Allgemeinheit. Der sagt schon, das ist eine Universalitas. Der ist gar nicht mehr imstande, sozusagen, oder der will gar nicht mehr den Unterschied machen zwischen Gattung, Art und so weiter. Der hat schon das eingeebnet und sagt, Mensch ist einfach eine Allgemeinheit. Also da verschwindet unglaublich viel an Differenzierung. Und das heißt aber, das ist ganz wichtig für die Art, wie das Universalienproblem Gestalt annimmt. Das Universalienproblem nimmt Gestalt an als Universalienproblem, indem es sich von den Differenzierungen löst, die bei Aristoteles, bei Porphyrius und auch noch bei Boethius eine Rolle spielen. In dem Sinn kann man dann sagen, sind die Inhalte, die drängenden Probleme im Universalienproblem, natürlich schon bei Aristoteles gestellt worden, wenn er sich fragt, wie ist so eine zweite Substanz, wie existiert die eigentlich oder so, unabhängig von den Individuen oder nur in den Individuen und so, das sind schon alles, aber da stellt das sozusagen in einem viel schärferen Fokus auf bestimmte Begriffe, die schon vorgegeben sind, wenn das Universalienproblem. Als Universalienproblem nimmt Gestalt an, als eine immer weiter fortschreitende Vereinfachung und Reduktion sozusagen. Die Allgemeinheiten, gibt es die sozusagen auch oder gibt es nur die Sachen, die durch diese Allgemeinheiten, von denen diese Allgemeinheiten ausgesagt werden? Das ist sozusagen die Letztform. Ne? Also das Universalproblem ist das Resultat einer Simplifizierung, Vereinfachung und so weiter. In gewisser Weise, wenn wir den Typen, diesen Freddy von Thur, mit Boetius vergleichen, können wir sagen, er hat noch dasselbe Problem. Und in Wirklichkeit ist das eine Art von Erbe des Boetius, dass er die Fragen so stellen kann, aber die Richtung der Fragen hat sich umgekehrt. Ne? Während Boetius fragt, welchen Status haben die Genera und Spezies, wäre das ja für den Fredigisius schon eine Antwort auf seine Frage, wozu verpflichtet uns die Verwendung eines Wortes wie nichts im Unterschied zu einem Wort wie Mensch oder von mir aus zu einem Eigennamen wie Aristoteles, ontologisch sozusagen. Was sind wir verpflichtet sozusagen für Wesen oder für Sachen als existierend anzunehmen, wenn wir so ein Wort, weil für den Boetius schon klar ist, dass es eine Differenzierung gibt. Ne? Gattungen, Arten, propria, akzidentelle Bestimmungen, die trennbar sind und so weiter. Da gibt es schon unglaublich viele Differenzierungen. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts gestorben, also das ist jetzt sozusagen eine andere. Der Erich von Auxerre, Ende des 9. Jahrhunderts gestorben, eine ganz radikale Gegenposition. Es gibt, wenn wir Bedeutung eines Wortes wie Mensch erklären wollen, dafür keine Referenz außer die einzelnen Menschen. Also wenn wir die Bedeutung des Wortes Mensch erklären wollen, dann eben nur, indem wir die Menschen antanzen lassen. Ne? Sozusagen, indem wir sagen, schau dir den an, wenn du was merkst, was ähnlich ist, gut. Ne? So. Aber du kannst deine Fähigkeit, einen Menschen zu erkennen, trainieren. Irgendwann kannst du ihn dann auch in einem Eisbärkostüm erkennen oder sowas. Oder ganz klein, ne, so. Darfst nicht glauben, dass die Menschen erst ab dieser Größe beginnen oder sowas. Aber außer den einzelnen Menschen gibt es nichts, worauf mit dem Wort Mensch Bezug genommen wird. Es gibt keine Universalien. Also das ist ein Weg oder eine von diesen schlussendlich Sackgassen, die bei Boetius da gleich ganz am Anfang vorgezeichnet wird, aber das wird bei dem durchgehalten. Es gibt keine Allgemeinheiten. Der Geist fasst auf, trainiert sich, stellt sich ein, sozusagen auf Umweltbedingungen und unterscheidet Verschiedenes. Aber dieser Fähigkeit, Unterschiede zu machen, entspringen nicht zusätzlich noch existierende Dinge, zusätzlich zu den Dingen, die er in seiner Umgebung wahrnimmt. Da bleibt natürlich die Frage offen, was er konzipiert und auch für. Das ist die Position, die dann Nominalismus heißen wird später. Nicht? Das ist die Position, die Nominalismus heißen wird. Da gibt es eben nur die Sachen und die Worte. Na? Wichtig auch zu sehen, dass auch dieser Gedanke, ne, diese Möglichkeit, diese Denkmöglichkeit spielt schon bei den Boetius eine Rolle. Bei den Boetius spielen so quasi fast alle Denkmöglichkeiten, die dann da als die großen schuldefinierenden Alternativen darstellen, spielt ja auch schon eine Rolle in seinem Argument. Im 11. Jahrhundert dann eine wichtige Figur, ein gewisser Jean Rosselin, der sagt, der formuliert die Sache ein bisschen anders, ist aber sehr ähnlich, der sagt, die Universalien, ich sage nicht, dass es keine Universalien gibt, aber die Universalien sind die Wörter. Der tendiert eher dazu, der Erich tendiert eher dazu zu sagen, es gibt keine Universalien. Und der sagt, naja, das würde ich eigentlich nicht sagen, aber es sind eben nur die Wörter. Ne? Dann ist natürlich, dann stellt sich eine sehr, sehr interessante Frage, was ist ein Wort? Das weist eben auch einen Weg, da komme ich dann gleich nochmal sozusagen verallgemeinern drauf zu sprechen, dass eben, da ist ein Weg offen, wie sozusagen die philosophischen Fragen, die logisch-philosophischen, ontologischen Fragen in grammatische Fragen übergehen. Ne? Wenn einer sagt, es gibt zwar die Universalien, aber die Universalien sind einfach nichts anderes als die Wörter, dann ist sehr die Frage, was ist eigentlich ein Wort? Worin besteht die Identität eines Wortes? Ist das Wort, ne, was weiß ich, zum Beispiel kalt? Ja? Was ist das Wort kalt? Ist es das, was Sie jetzt gerade gehört haben? Dann müssen Sie erklären, inwiefern es dasselbe sein kann, wie das, was ich höre, wenn jemand von Ihnen jetzt kalt sagt. Was heißt es, dass es etwas dasselbe Wort ist? Ne? Wie wird das eigentlich fixiert? Das ist eine Fragestellung natürlich der Grammatik jetzt eigentlich. Ne? Und es ist sehr die Frage, wenn Sie diese Fragestellung aufgreifen, was eigentlich das Wort ist, ob Sie sich dann nicht erst recht wieder alle die Probleme einhandeln, die Sie damit umgehen wollten, dass Sie gesagt haben, es gibt zwar die Universalien, aber es sind nur die Wörter. Weil da müssen Sie zwischen dem Wort im Allgemeinen, zwischen den einzelnen Realisierungen des Wortes unterscheiden. Aber Sie können natürlich auch sehen, wie mit diesen Fragestellungen, die da in dem Zwischenbereich von Philosophie und Grammatik auftauchen, unglaubliche theologische Implikationen und Probleme verbunden sind. Ne? Die Frage, wie existiert eigentlich das Wort? In welcher Weise existiert? Ist ein Wort etwas, was Dauer hat? In welcher Weise existiert das Wort Gottes? Zum Beispiel, was hat das Wort mit der Schrift zu tun? Diese ganze sehr, sehr viele Fragen gehen da frisch auf, sozusagen. Also aus einem Prozess der Vereinfachung, ja, so ein Prozess der Vereinfachung geht immer weiter und immer weiter. Das ist ja in einer gewissen Weise, wenn man das vergleicht mit dem Porphyrius und dem Boethius, kommt dann vor, das ist der absolute Primitivismus. Ne? Das ist sozusagen das Ende. Die haben alles verspürt, was da tollen Differenzierungen war. Aber es gibt in solchen Situationen dann natürlich immer, ich würde gar nicht sagen, dass das so sein muss, dass das ein Umschlagspunkt ist. Aber dann gibt es eine Wende, wo auf einmal diese ganzen Differenzierungen wieder da sind, aber in einer völlig verwandelten Form, auf eine ganz andere Ebene transportiert. Das ist eine große Schwierigkeit das ist nicht nur eine Schwierigkeit, sondern es ist eine Faszination in der Philosophiegeschichte, diese Punkte zu beobachten, wo man das Gefühl hat, die Leute verlieren dauernd die Probleme. Ne? Die tun jetzt, zuerst haben sie noch mit einem Florett oder so gefochten und jetzt haben sie nicht einmal mehr Heugabeln, sondern nur mehr die Holzstangen, den Holzstück, mit denen sie herumargumentiert. Ist aber nicht wahr, sondern auf einer anderen Ebene wächst sozusagen die Möglichkeit des differenzierten Argumentierens und Denkens wieder heran. Und das wird nicht immer völlig klar in der Terminologie. Die dann das Neue denken, sozusagen grammatisch diese Differenzierungen denken, in einer Grammatiktheorie diese ganzen Probleme aufwerfen, benutzen unter Umständen noch eine große Menge von den Termini und von den Begriffen, die alten. Weil, mit dem Aufkommen einer neuen Fragestellung ist nicht gleich die ganze Sprache da, die diese Fragestellung sozusagen zu verwalten erlaubt. Verstehen Sie ungefähr, Was ich meine? Und in dieser Zeit ist man an so einem Punkt, in dieser Zeit vom 9. bis zum 11. Jahrhundert. Also da haben wir diesen Burschen, Roslin, von dem seine Schriften existieren nicht, aber auf den hat sich charakteristischerweise dann Anselm von Canterbury auch schon bezogen. Also man kann sagen, was sich in diesem Weg von dem Boetius seiner Überlegung bis daher vor allem verschiebt, ist die Grenze, ist eine Grenze, nämlich die vorher zwischen der Philosophie und der Rhetorik war, die wichtige Abgrenzung und wo ein Grenzverkehr stattgefunden hat, und das verschiebt sich jetzt zu der Grenze hin, das Interesse verlagert sich zu der Grenze zwischen philosophisch-logischen und grammatischen Fragestellungen. Und das ist eben der Weg, der zu den großen Philosophen und auch Logikern Anselm und Abelard führt. Also über die werden wir dann nächste Woche ein bisschen sprechen. Jetzt möchte ich nur ganz kurz auf etwas anderes eingehen, auf eine andere Traditionslinie. Die werden Sie sehen, nicht völlig unabhängig, aber doch ist von der, die man von dem Boetius auszeichnen kann, oder sind wir nicht völlig unbeeindruckt davon, aber sozusagen eine selbstständige und andere. Und das ist eben verbunden, das machen wir jetzt auf eine neue Art hier in dieser Vorlesung, etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Also das ist verbunden mit einem Namen, mit diesem seltsamen Namen, mit dem irischen Schotten, ne? Scotus, Johannes Scotus Eriugena. Das ist einer der ganz großen Philosophen des Mittelalters, also das ist ein Name, den man wissen muss. Im 9. Jahrhundert hat er gelebt, der hat für Karl den Kahlen so eine ähnliche Rolle eines Präzeptors gespielt wie Alcuin für Karl den Großen. Dieser Karl der Kahle war ein Enkel von Karl dem Großen. Wem? Eriugena, ja. John, der irische Schotte, der aus Irland kommende Schotte. Also der hat so im späten 9. Jahrhundert 100 gelebt. Der hat, von dem gibt es verschiedene sehr, sehr interessante Texte. Das große Werk, mit dem er berühmt geworden ist, das ist sozusagen ein großes philosophisches Werk, De Divisione Naturae. Das ist wirklich ein philosophisch-theologisches System. Und da machen wir jetzt Folgendes, da fange ich jetzt an, mit Ihnen das ein bisschen durchzugehen, was da in unserem Buch Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung Mittelalter, da steht über den. Das lesen Sie dann selber sich noch einmal durch. Ich habe gesagt, Sie lesen das ganze Buch, und dann habe ich Ihnen ein paar Kapitel gesagt, die Sie nicht unbedingt bei der Prüfung erwarten müssen. Hier in dem Anfangsteil müssen Sie zum Beispiel auch das, was da über diesen Dionysius Areopagita steht, das ist auch kein Prüfungsstoff. Aber was über den Boetius steht und über den irischen Schotten, was ja heutzutage noch immer eine gefährliche Sache wäre, zu einem Schotten zu sagen, dass er aus Irland ist, kann ich Ihnen verraten. Und umgekehrt. Das lese ich, ja, und das lese ich jetzt mit Ihnen ein erstes Mal ein bisschen, ja, so kursorisch, Sie müssen es genauer nachlesen. Das ist eine ganz andere Art von Stil, das ist ein völlig anderer Stil, werden Sie sofort bemerken, und das sind auch ganz andere Fragen. Also da sehen Sie, das ist der erste Text, mit dem wir uns konfrontieren, wo das eine wichtige Rolle spielt, dass die Philosophie sozusagen im Zusammenhang mit theologischen Fragen auftritt oder sich artikuliert. Also das ist so ein Lehrer-Schüler-Dialog. Na, da können wir vielleicht noch schnell durch. Ja. Naja, da gibt es eine kleine Einleitung und wir fangen jetzt auf 166 zu lesen an. Ne? Also auf 164 sagt er ein bisschen was über den Typen. Zum Beispiel, was ganz interessant ist, fängt ein Absatz an in dieser Einleitung mit der, das British Museum in London hat eine Handschrift von diesem Hauptwerk, Periphysion oder die Divisione Naturae, aus der Bibliothek des Kardinals Nikolaus Cusanus mit zahlreichen handschriftlichen Notizen von Nikolaus Cusanus. Also das sagt schon allein, dass das ein wirklich sehr, sehr wichtiger Text gewesen ist. Der Cusanus hat sehr viel, da steht teilweise in einer Linie mit dem, da werden wir dann später noch drüber sprechen. Also das ist so ein Schüler-Lehrer-Dialog und der Schüler sagt, also da gibt es eine Sache, über die müssen wir unbedingt mal diskutieren. Das ist das, dass die göttliche Allursache alles schafft und selbst von nichts, was ihr vorausgeht, geschaffen wird. Das ist so eine Fragestellung, also darüber müssen wir diskutieren, was da eigentlich los ist. Das ist eine Fragestellung, die ein eigenes Profil kriegt, aber eben in Wirklichkeit erst ein bisschen später, wenn sie überblendet wird mit der Auffassung des Aristoteles von einem unbewegten Beweger und so weiter. Aber hier ist das nicht so. Denn diese höchste Allursache ist selbst die erste und alleinige Ursache von allem, was aus ihr und in ihr besteht. Und da würde ich gern wissen, was du dir da drüber denkst und so weiter und so weiter. Und dann wird das erste Problem, das aufgeworfen wird, typischerweise könnten wir jetzt sagen, das erste Problem, das aufgeworfen wird, ist das der göttlichen Namen. Nämlich, ob jeder der Namen, mit denen Gott bezeichnet wird, also der Allgütige, Allmächtige, All-weiß-ich-was-alles, ob jeder einzelne dieser Namen sozusagen diese Substanz selbst, dieses Allmächtige und Allerschaffende Wesen sozusagen wirklich genau in der gleichen Weise als das, was es ist, bezeichnet. Und da sagt der Lehrer sofort, naja, werden wir sehen, das sagt er nicht ausdrücklich, aber konzentrieren wir uns einmal, besser ist, wir konzentrieren uns auf einen Namen, der hier, nämlich den Namen Gott. So glaube ich, wenn es dir beliebt, den in der Schrift gebräuchlichsten Namen Gott zuerst in Betracht ziehen zu müssen. Und dann kommt sofort der Versuch, also dieser Name wird nicht einfach als ein willkürlicher oder zufälliger Name betrachtet, sondern es kommt sofort der Versuch, sozusagen was Qualitatives in diesem Namen Gott zu finden, aufgrund von, kindischen etymologischen Überlegungen, weil das Wort Theos, sagt er, entweder abgeleitet werden kann von dem Wort Theoreo, also was anschauen heißt, wovon Theorie und das Theater und diese ganzen Sachen kommen. Und dann ist er sozusagen der Sehende, nicht? Das was mit dem Sehen zu tun, oder von dem anderen Zeitwort Theo, das heißt Laufen. Und dann sagt er, und beides aber, das charakteristische Wort Gott ist, dass wenn sich irgendwelche Qualitäten oder Inhalte unmittelbar damit verbinden, die beide in gleicher Weise sozusagen ganz was Essentielles treffen, weil er ist eben der alles sieht, was ist, in sich selber sieht, der alles, was überhaupt ist, in sich selber sieht, also dessen Sehen sozusagen etwas ist, was ihn nicht in Beziehung zu etwas anderem setzt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und weil er der Allerschaffende ist und also in allem, was ist, sozusagen er selber ist als der Schöpfer, so quasi. Und das Laufen, weil er Also der Seher ist weiter nichts außer sich selber erblickt, obwohl er alles erblickt. Und das Laufen ist eine aussagekräftige Sache, weil er sich in sich selbst bewegt. Also das Schaffen, die Schöpfung, ne, ja auch eine Bewegung ist, etwas Dynamisches ist, aber das in ihm selber abläuft. Darum haben auch beide Erklärungen des Namens Theos eine und dieselbe Bedeutung. Sie sind fokussiert, sie haben einen und selben, sie tun nicht Verschiedenes in ihm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es in ihm nichts geben kann, was sozusagen als Selbstständiges Verschiedenes betrachtet werden darf. Das ist das Problem, mit dem man sich dann beschäftigen wird. Und da sagt der Schüler dann auch, okay, also ist gut, verstehe, ja, und dann sagt der Lehrer, ich sage, dass Gott sich nicht außerhalb seiner selbst, sondern nur von und in und zu sich selbst bewegt. Denn es darf keine Bewegung in ihm angenommen werden, aus dem Streben seines Willens, wodurch er will, dass alles geschehe. Und geschieht natürlich auch. Alles geschieht nur, nicht etwa so wie sein eigener Zustand nicht nach der Bewegung eintritt, sondern eben nur den veränderlichen Vorsatz seines Willens bezeichnet, wodurch er beschließt, dass er in der unveränderlichen Zuständigkeit seiner Gründe alles verbleibe. Und so weiter und so weiter. Und weil alles von ihm geschaffen ist, auch in der göttlichen Natur nichts anderes zu denken ist, als der Vorsatz des göttlichen Willens, das auszuführen, was geschehen muss. Es wird also behauptet, dass die göttliche Natur in allem ausgeführt werde, was den göttlichen Willen bedeutet. Sein und Wollen sind nicht verschieden. Die Bewegung des göttlichen Willens geht also darauf aus, dass dasjenige sei, was ist. Sie schafft alles, was sie aus dem Nichts und dem Nichtsein in Sein überführt. Sie wird dabei selbst, geschaffen. Weil außer ihr selber nichts wesenhaft ist, da sie selber ja das Wesen von allem ist. Also da kann man schon sehen, dass da hier sozusagen so eine Art von... ich lese noch ein kleines Stückchen weiter, dann sehen Sie das besser. Denn wie es kein natürliches Gut gibt außer ihm selber, wie vielmehr alles, was ein Gut heißt, ein solches nur durch Teilnahme an dem einen höchsten Gut ist, so hat alles, wovon man sagt, es sei da, nicht in sich selbst ein Dasein, sondern nur durch Teilhaben an dieser wahrhaft Daseinenden Natur. Also da sehen Sie schon, dass das eine Traditionslinie ist, die zunächst mal viel stärker von Plato bestimmt ist, als von dieser Tradition, die wir da bei dem Boetius haben. Da wird von Plato, das können Sie an diesem Teilhabebegriff erkennen, und dieser Eriugena hat tatsächlich das... Der war des Griechischen mächtig und hat indirekt Zugang zu platonischer Philosophie gehabt. Und Sie sehen auch, dezent angedeutet, gar nicht so wahnsinnig stark, neuplatonische Ideen, mit dem dieses Teilhaben durchgeschaffen werden. Ne? Bei Plato selber ist das mit dem Teilhaben eine Sache, die man auf verschiedene Arten interpretieren kann, in einer Bildtheorie oder auf verschiedene Weisen. Aber hier wird das doch schon ziemlich stark, dieses Teilhaben, als geschaffen worden sein. Also ich habe die Gottesebenbildlichkeit besteht darin, dass Gottes Wille oder Gottes Kraft, Gottes Leben, wie es dann da heißen wird, an einer sehr charakteristischen Stelle, das kommen wir gleich drauf, sozusagen noch in mir ist. Also das ist eine Interpretation, die schon auch dann etwas aufnimmt von diesem neuplatonischen Ideen, dass das eine oder aus dem anderen, das, was ontologisch verschieden ist, sozusagen in Stufen eines Entwicklungsprozesses eben unterschieden werden kann. Augustin spielt da natürlich auch eine große Rolle. Also da kommt er eben daher mit diesem Begriff der Selbstschöpfung. Hat alles geschaffen, und wenn man sich fragt, wo ist er selber her, dann ist eben die Antwort, hat sich selber geschaffen. Notwendig ist noch zu erklären, warum die göttliche Natur bloß schaffend und nicht auch eine geschaffene genannt wird. Dass sie ja sowohl schafft als geschaffen wird. Und da kommt dann die Antwort vom Lehrer, dass sie selber geschaffen werde, so zweifelst du nicht, dass sie nicht von einem anderen, sondern natürlich von sich selbst geschaffen worden ist oder so. Das sind dann so Fragestellungen, wo man sich immer in der ganzen Geschichte der Philosophie, wo die immer wieder auftauchen, fragt, warum werden die eigentlich gestellt? Und dann kommt ein sehr wichtiger Punkt, der in diesem Text, da bin ich jetzt auf der Seite 172, wo wir diesen wichtigen Punkt dann, ist denn nicht von eben dieser Theologie, die sich mit der göttlichen Natur beschäftigt, gezeigt worden, dass sie wesentlich nur allein aus demjenigen besteht, die göttliche Natur, was von ihr geschaffen ist, ohne dass man ihre Wesenheit selber begriffe. Also da wird das Problem aufgeworfen, auf welcher Basis wir eine Einsicht sozusagen in diese göttliche Natur haben, die alles schafft, auf welche Art und Weise wir sozusagen eben jetzt unterscheiden können, zwischen dieser Substanz, also zwischen diesem Allerschaffer und den Bestimmungen, die ihm zukommen. Also wenn wir sagen, er ist allmächtig, allgütig und so weiter, was an dem wir da treffen? Ne? Also man kann schon sagen, dass mit dem Wort der Allmächtige selber sozusagen noch nicht die Substanz getroffen ist, sondern nur eine Qualität in ihm. Aber das Problem ist, in welcher Weise diese Qualität, die wir jetzt in die Allmacht oder die Allgegenwart oder die Güte, die wir in diesen Allerschaffer hineinsetzen, in welcher Weise das jetzt, um dieses blöde Wort zu verwenden, sozusagen ein Anthropomorphismus ist oder nicht. Ne? Inwiefern das sozusagen jetzt wirklich etwas trifft, was in dem Wesen sozusagen eine wesentliche Eigenschaft darstellt. Dass sie wesentlich, diese göttliche Natur, nur aus demjenigen bestehe, was von ihr geschaffen ist. Ohne, das kann man einsehen. Und kann man das einsehen, ohne dass man einen genauen Einblick in ihre Wesenheit hat. Also in verschiedene Attribute, sagt man dann, ne? die göttlichen Attribute. Übersteigt sie doch diese Natur dieses göttlichen Wesens, nicht allein die Bemühungen menschlicher Vernünftigkeit, sondern auch die Gedanken himmlischer Wesen. Gleichwohl haben die Theologen mit richtigem Scharfblick aus dem, was ist, also was wir sehen und wahrnehmen können, ergründet, dass sie sei. Also das verweist jetzt sozusagen auf die Aufgabenstellung eines möglichen Gottesbeweises. Die Theologen haben ergründet, dass es Gott gibt. Das ist schon auch eine sehr exponierte Position natürlich. Also das ist die Frage, braucht man Theologen, um zu ergründen, dass das, aber gut, vielleicht braucht man es gar nicht unbedingt und trotzdem ist es interessant, dass die Theologen begründet haben, dass sie sei. Zweitens, dass sie aber weise sei aus der Verteilung der Wesen in Gattungen, Arten, Unterschiede und Einzelheiten. Ja, da sehen Sie jetzt schon die erste Referenz auf die poetianische Tradition, auf die Prädikabilien. Also dass sie, haben Sie ergründet, dass sie sei. Zweitens, dass sie weise sei, weil sie die Schöpfung sozusagen so vorgenommen hat, dass das eine ordentliche Einteilung ergibt und nicht einfach so die Sachen hinkaut. Ne? Gott hat die Sachen nicht einfach so hinkaut, so, und, sondern in einer eingeteilten Weise, und zwar eben in Gattungen, Arten, Unterschiede und Einzelheiten. Also das ist natürlich dann der Wahnsinnsunterschied gegenüber so jemandem wie Descartes, der dann sagen würde, nein, wir müssen uns das so vorstellen, da war das Chaos, und Gott hat sozusagen einfach ein Gesetz und dann hat sich das einfach von selber entwickelt und gar nicht anders entwickeln können. Was er hingesetzt hat, waren zwei verschiedene Sachen. das Chaos und dann irgendeine Art von abstrakter Gesetzlichkeit, nach der er das dann selber weiterentwickelt hat. Also das kommt, ein ordentlicher Gott macht sowas nicht, würde Eriugena sagen. Nicht? Also ein sorgfältiger Gott, der schaut selber, dass die Sachen ordentlich eingeteilt. Also haben sie ergründet, dass er ist, dass er weise ist und dass sie drittens lebendig sei. Aus der ständigen Bewegung und aus dem beweglichen Zustand von allem haben sie ergründet, dass Gott auch lebendig ist. Er ist weise und er ist lebendig. Und das ist der erste Punkt, wo er in diesem Text etwas anspricht, was er dann ein paar Seiten später sozusagen manifest am Schopf packt und was uns noch ein bisschen interessieren wird, nämlich dieses Problem der Dreieinigkeit. Und inwiefern das ein philosophisches Problem ist. Das ist nämlich charakteristisch, dass man hier in diesem Text sehen kann und überhaupt bei dem Skutus Eriugena sehen kann, wie sozusagen bestimmte Probleme, die es einfach nicht gäbe, wenn die Heilige Schrift nicht ein Referenzpunkt wäre, wie das mit der Dreieinigkeit oder anderen, die gäbe es gar nicht, wie diese Probleme sozusagen als philosophische Probleme profiliert werden. Ja, da gibt es ein ganzes Set davon, aber das Problem der Trinität ist natürlich ein ganz zentrales. Wir werden dann noch kurz, das spielt bei dem Eriugena selbst eine große Rolle, auf ein anderes ganz wichtiges eingehen, das ist das der göttlichen Vorhersicht, also der Prädestination. Und dann gibt es noch das Problem der Wandlung und so weiter. Da gibt es natürlich unzählige, aber manche sind da im Fokus und manche haben sozusagen von diesen Fragestellungen haben sozusagen historisch die Kraft bewiesen, sozusagen eine philosophische Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also, das werden wir das nächste Mal ein Stück weiter verfolgen und dann kommen wir aber auch schon sozusagen bis quasi zum Frühmittelalter des 11., 12. Jahrhunderts und dann zu Hochmittelalter, typisch hochmittelalterlichen Fragestellungen.